Hallo, eine neue Folge Green Deal, der Podcast von Euronet Plus. Ich bin Dagmar Selle und heute geht es an unsere Kleiderschränke. Denn Fashion, Mode und unsere Shopping-Tour hat viel mehr mit Klima- und Umweltschutz zu tun, als das auf den ersten Blick den Anschein hat. Ich habe bei der Recherche zu dieser Folge echt gestaunt. Oder hattet ihr so auf dem Schirm, dass die Produktion von Textilien in der EU der viertgrößte Verursacher von Umweltbelastungen ist? Das zum Beispiel, weil so viele Chemikalien eingesetzt werden. Und noch was hat mich echt beschäftigt. Durch die Textilproduktion entstehen pro Jahr in Europa mehr Treibhausgase als beim internationalen Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Kein Wunder also, dass die EU-Kommission im Zuge ihres Green Deals auch darauf ein Auge hat und eine neue Strategie für eine nachhaltige Textilindustrie plant. Schauen wir uns doch mal an, wie die aussehen könnte und vor allem, was wir machen können. Neue Hose, neue Schuhe und die Bluse da sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Ach komm, bei dem Preis, die nehme ich auch noch mit. Kennt ihr, oder? Im Schnitt kauft jeder EU-Bürger 12 Kilogramm Kleidung pro Jahr. Vieles bleibt dann aber hauptsächlich bei uns im Schrank und wird nie wirklich getragen. Die EU-Kommission schätzt, dass wir etwa ein Drittel unserer Klamotten im Schrank ein Jahr und länger nicht getragen haben. Und ich muss gestehen, das kommt bei mir leider auch genauso hin. Punkt 1 ist also, wir kaufen im Prinzip zu viel Klamotten. Und ein Grund dafür ist oft der Preis. Ein Großteil wird ja regelrecht verramscht. Und wenn ein Shirt für 2 Euro zu haben ist, müssen wir uns ehrlich gesagt ernsthafte Gedanken machen, unter welchen Umständen dieses T-Shirt entstanden ist und vor allem genäht wurde. Wie viel hat ein Näher oder eine Näherin daran noch verdienen können? Dazu der Fakt, dass es gut 2000 Liter Wasser braucht, um ein einziges T-Shirt herzustellen. Das ist Wahnsinn, oder? Aber es gibt einen Gegentrend und auf den setzt auch ganz stark die EU-Kommission. Zum einen, dass wir mittlerweile doch mehr im Blick haben, was und wo wir kaufen und dass es immer mehr nachhaltige Produkte auch bei den Textilien gibt. Immer mehr Start-ups schreiben sich auf die Fahne, faire und saubere Kleidung zu fertigen. Es gibt da zum Beispiel den Ansatz, Stoff aus Holz herzustellen. Das klingt jetzt erstmal nicht bequem und kuschelig, ist es aber. Und das Ganze hat auch noch den Vorteil, dass die Baumfasern länger frisch bleiben und antibakteriell wirken. Heißt, wir sparen uns also auch noch die ein oder andere Waschladung. Weitere Idee? Klamotten aus Kaffee. Wie das funktioniert, hat mir Tanja Klieve-Meyer, Gründerin und Geschäftsführerin des Modelabels Like a Bird, erzählt.
Das wird aus Abfällen der Kaffeeindustrie hergestellt und das wird zu einer Faser gewebt, die dann mit Baumwolle zusammen das Garn ergibt. Und es hat halt einen komplett organischen Ursprung und zudem hat es mega Trageeigenschaften, weil der Kaffee hat eine deodorisierende Wirkung und einen leichten UV-Schutz. Und wir sind so die Trüffelschweine, die immer mal wieder nach neuen Innovationen suchen.
Und ihr geht es ganz gezielt um Nachhaltigkeit.
Das Besondere ist daran, dass wir halt wirklich den Plastikkonsum reduzieren, indem wir keine Polyesterfasern einsetzen und hauptsächlich auf organische Materialien gehen, die halt zudem auch oftmals eine Alternative zum hohen Baumwollverbrauch auf der Welt beitragen. Und es gibt Statistiken, die besagen, dass von 100% nur wirklich 5% sich für nachhaltige Mode interessieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da weiter dran arbeiten.
Aber wie erkennen wir nachhaltige Mode? Es gibt da mittlerweile ja zig Labels. Verlassen könnt ihr euch zum Beispiel auf das EU-Eco-Label von der Kommission. Bei der Vergabe wird auf die Rohstoffproduktion, die Verarbeitung und die Nutzungsphase geschaut, heißt es in den Richtlinien. Und die Kleidungsstücke müssen einen Anteil von 95% Öko-Baumwolle haben. Was aber auch eine große Rolle spielt, ist, dass wir zu einer wirklichen Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche kommen. Aktuell landet mehr als die Hälfte der alten Kleidung nämlich im Hausmüll und wird nicht recycelt. Das zeigen Statistiken. Die nachhaltige Circular Economy soll aber bei uns in Europa zur Norm werden. Dazu läuft gerade ein internationales Projekt, sicher auch, weil die Kommission da schon Druck auf die Bekleidungsindustrie macht, das New Cotton Project. Große Marken wie Adidas oder H&M, Organisationen und Unis aus Europa haben sich dabei zusammengeschlossen, um weltweit erstmals kommerzielle Kleidung komplett in einem Kreislaufmodell zu produzieren. Eine finnische Biotechnologiefirma sammelt Textilmüll, bereitet ihn auf und stellt daraus neue Fasern her. Und die werden dann von großen Marken verarbeitet und die nehmen diese alte Kleidung von ihnen dann auch später wieder zurück und verarbeiten sie wieder neu. Die Textilbranche ist sich ihrer Rolle da schon bewusst und die kritischen Stimmen werden mehr. Wie auch bei meiner Expertin für diese Folge, Modedesignerin Monique Plönnix. Und die hat ein ganz besonderes Experiment gewagt, ein Jahr lang keine neue Kleidung zu kaufen. Monique, für jemanden, der aus der Modebranche kommt, klingt das eigentlich wie ein Ding der Unmöglichkeit. Was hat dich dazu bewogen?
Also es war am Anfang ja gar nicht daran zu denken an Corona und so weiter. Deswegen kann man das so ein bisschen ausklammern. Aber hat natürlich auch begünstigt, dass ich dann, die Läden waren zu, man konnte nicht einkaufen. Aber es vor Corona bin ich dann auch noch beruflich, habe Storechecks gemacht. Und da wird man natürlich sehr viel verleitet. Ne? Also man kauft für die Firma ein, Inspiration, oder man guckt sich gewisse Sachen an. Und viele Kollegen haben dann in dem Zuge auch immer eingekauft und haben mich dann auch angesprochen. Ja, Monique, was ist denn mit dir los? Gefällt dir gar nichts? Willst du heute gar nichts kaufen? Ich so, nee, ich kaufe mir dieses Jahr gar nichts. Und ich habe, muss ich auch zugeben, das in der Firma, in dem Modeunternehmen, in dem ich gearbeitet habe, nicht publik gemacht, weil es natürlich jetzt nicht gerade förderlich ist, wenn eine Modedesignerin sagt, okay, ich entsage dem Konsum, und habe mich dann nur einzelnen Leuten anvertraut. Gleichzeitig habe ich dann aber dann das schon irgendwie peu à peu dokumentiert. Also als ich dann so die Hälfte oder so hinter mir hatte, habe ich dann auch auf Instagram mich dann gewagt und dann habe ich dann auch einen Beitrag drüber geschrieben, dass ich das jetzt schon gepackt habe und die Tage liegen vor mir. Und ich habe dann auch nochmal reflektiert, wie viel ich mir im Vorjahr gekauft habe. Man muss dazu sagen, ich bin ja auch Mutter und 40 Jahre. Trotz, dass ich Modedesignerin bin, war ich nie ein Fashion-Victim. Bin dann auf 10 Teile im Vorjahr gekommen. Das heißt, das war überhaupt nicht schwer.
Das hätte ich nicht gedacht, zumal Shopping ja bei vielen irgendwie auch zum Lebensgefühl gehört.
Also ich bin Modedesignerin und zwar schon über 15 Jahre. Habe im Luxusbereich, im Premiumbereich und auch im Niedrigmarkensegment gearbeitet. Und 2019 war es dann so, dass ich mich wirklich gefragt habe, was mein Anteil an dieser ganzen Modeindustrie denn ist. Und also ich kam damit dann irgendwie dann doch nicht so einfach klar. Ich kann mich da jetzt nicht ausklammern. Nur weil ich Designerin bin, bin ich ja trotzdem auch verantwortlich. Das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt für einen Automobilhersteller arbeite, sollte man sich auch überlegen, ob man das mit sich vertreten kann. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, was kann ich ändern? Ich liebe meinen Beruf und im Beruflichen kann ich natürlich auch viel verändern, aber was kann ich privat tun? Dann habe ich für 2020 mir vorgenommen, eben kein Kleidungsstück zu kaufen für mich. Das heißt also kein neues Kleidungsstück, kein Secondhand, kein Fashion-Konsum. Klar, es ist sehr radikal. Im Prinzip würde ich das jetzt auch nicht fokussieren und auch für die Zukunft ist das jetzt kein Modell, aber es sollte mich dahin führen, nochmal zu reflektieren, wie mein Fashion-Konsum ist und auch nochmal zu reflektieren, was für eine Verantwortung wir auch tragen. Und ich muss gestehen, es fiel mir gar nicht schwer.
Du hast mir vorab erzählt, bei Unterwäsche hast du schon wirklich zu kämpfen gehabt, hast dich dann aber doch dazu durchgerungen, auch da dein Ding durchzuziehen und ein Jahr nichts zu kaufen. Bist du wirklich nie in Versuchung gekommen?
Muss so gestehen, ich habe Teile angehabt, aber habe gesagt so, nee, das bleibt, das ist mein Credo, ich halte das jetzt durch. Und es war jetzt auch wirklich kein wirklicher Verlust, weil mein Schrank ist voll. Ich habe ungelogen bestimmt 4 Meter an Hängerware, so würde ich es bezeichnen, und dann nochmal 2 Meter an Pullovern und T-Shirts. Und es gibt tatsächlich auch welche Sachen, die ich noch nie anhatte. Und dahingehend habe ich gedacht, so, nee, Monique, also das kann ich überhaupt nicht mehr vertreten. Ich habe natürlich auch Teile, die wirklich schon sehr lange, sehr alt sind. Also ich habe Teile, die garantiert schon über 10 Jahre alt sind. Und das liegt aber auch daran, dass das wirklich von hoher Qualität ist. Und ich diese Klamotten will ich gar nicht sagen, weil es ist so abwertend, diese Kleidungsstücke einfach auch pflege und auch anders behandeln.
Was ich wirklich erstaunlich finde, dein Experiment ist rein äußerlich überhaupt nicht aufgefallen. Du sahst immer top aus. Bei der Kleidung für deine Kids hast du in dem Jahr eine Ausnahme gemacht. Klar, die wachsen und brauchen dann ständig was Neues. Aber auch da hast du fast alles Secondhand gekauft. Jetzt verlockt uns ja aber ganz oft der Preis zum Kaufen. Nehmen wir zum Beispiel das T-Shirt für 2 €. Kaufen wir da generell zu sorglos dann?
Ja, das ist so eine Sache, wo ich sage, da läuft hier irgendwas falsch. Also wenn jetzt ein Kaffee to go mehr kostet als ein T-Shirt oder ich ein Kaschmirpulli in einem Discounter kaufe, dann muss man sich schon fragen, wo ist die Marge, wo kommt dieses Teil her? Und ich merke einfach durch diese Globalisierung, die stattgefunden hat, es wurde viel was bekleidungsmäßig ausgesourced. Das heißt, wir produzieren in Ländern, die so weit weg sind. Diese Distanz zu den Ländern, das ist ja auch nur menschlich, lässt uns einfach vergessen, unter welchen Bedingungen dieses Kleidungsstück hergestellt wird. Ja? Und es ist so, dass manche Lieferanten unter schwierigen Bedingungen, die Arbeiter unter schwierigen Bedingungen da in, ich sag jetzt mal, Bangladesch auch arbeiten. Und wir sind ja von 2013, haben wir ein leichtes Bewusstsein dafür gekriegt, als dann dieses Rana Plaza abgebrannt ist, was es eigentlich bedeutet, wenn da wirklich Leute sitzen, die 80 Stunden in der Woche leisten und sich davon aber nicht ernähren können, ja. Und da, finde ich, läuft sehr viel falsch und wir sollten uns alle nochmal wirklich besinnen, dass wir nicht so preisgesteuert sind. Ja? Also ich kann verstehen, dass der Mensch so tickt, aber es muss einfach auch klar sein, erstens die Qualität der Kleidungsstücke, die sind nicht mehr so wie früher. Das merkt man auch bei diesen Altkleidersammlungen, wo alle jetzt auch schon gemerkt haben, ja, ich kann das Ding gar nicht zusätzlich verkaufen, weil es gar nicht so lange hält.
Welche Rolle spielen Modetrends, also die sogenannte Fast Fashion, die der Nachhaltigkeit ja komplett entgegensteht, sagen zumindest Kritiker?
Du möchtest das tollste, neueste Teil haben und das macht es natürlich schwierig, dem Verbraucher zu sagen, hey, stopp, du könntest auch mit einem Basic-Kleiderschrank gut klarkommen. Das ist ja auch das, was bei mir im Kleiderschrank stattfindet. Also ich gehe schon mal mit der Mode, aber es ist nie eben, ich habe nie das neueste Teil, sondern man kann es dann kombinieren. Und das ist eben halt auch wichtig. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, ja, von 2000 bis 2015 haben wir eine Steigerung von 64% an Kleidungsstücken, die produziert werden. Im Schnitt kauft sich der Deutsche 60 Teile im Jahr. Das muss man sich irgendwie nochmal reinziehen, muss ich ehrlich mal sagen. Dann haben wir natürlich das Problem auch noch der Überproduktion. Das heißt, es werden viel mehr Kleidungsstücke produziert, die überhaupt nicht verkauft werden. Die wandern dann auf den Müll. Und dann fängt dieser ganze ökologische Kreislauf wieder an. Wir haben Mülldeponien, wo der Müll liegt, mit Pestiziden voll. Das geht wieder ins Ökosystem rein. Und es ist überhaupt nicht nachhaltig. Also wenn uns dann jetzt hier Großkonzerne, wir nennen das manchmal auch Greenwashing, ja, erklären wollen, kannst du gerne dein altes Teil darüber zurückbringen und kriegst einen Gutschein oder so. Das ist schon echt ein bisschen verzweifelt und auch echt nicht okay, weil es wird nur 1%, sagen Kritiker, wandert wirklich in diese recycelbare Kreislauf zurück, weil die Textilbranche ist einfach noch gar nicht so weit, technisch auch noch nicht so weit, diese Fasern auseinanderzunehmen. Und deswegen schreien ja auch viele, dass wir als Designer auch unseren Beitrag leisten, indem wir Teile entwerfen, die nicht komplett mit unterschiedlichen Materialien gemixt werden, weil die dann später überhaupt nicht recycelbar sind. Weil wenn, dann sind so 100% Cotton oder eben, es ist wichtig, dass das Teil nicht komplett auseinandergenommen wird, weil das technisch überhaupt noch nicht geht.
An was kann ich mich denn orientieren, wenn ich umweltbewusst und nachhaltig Kleidung kaufen möchte?
Ja, man hat natürlich die Möglichkeit, unter vielen Siegeln zu schauen. Also ich glaube, der Verbraucher ist schon recht überfordert. Es gibt den blauen Engel, es gibt den grünen Knopf und jeder für sich hat einen bestimmten Schwerpunkt, was ja auch gut ist. Aber ich glaube, die Gesetzgebung ist dafür auch verantwortlich, da einfach Richtlinien zu schaffen, die dann auch runtergebrochen auf wirkliche Maßnahmen stattfinden. Also dass die Maßnahmen wirklich getroffen werden, um hier klar zu handeln und einfach auch die Leute in die Sorgfalts- und Haftungspflicht zu nehmen.
Lass uns kurz nochmal auf die Bedingungen zurückkommen, unter denen vor allem Billigkleidung für uns genäht wird. Da ist unser Bewusstsein seit dem Unglück vor 8 Jahren mit mehr als 1.100 Toten und 2.500 Verletzten in Bangladesch ja doch schon geschärft.
Also 2013, am 24. April, ist ja die Ranga Plaza in Bangladesch abgebrannt und aus dieser schlimmen Tragödie sind aber auch tolle Initiativen gewachsen. Sprich, am 24. April jährt sich jedes Mal ein Fashion Revolution Day und an dem Tag, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, gibt es Initiativen, wo Hashtag Who Made My Clothes. Hier werden dann die Näherinnen oder die Baumwollpflücker abgebildet, dass man einen Bezug zu hat, dass man weiß, okay, derjenige hat einen Anteil an meinem Kleidungsstück, was ich jetzt gerade trage. Einfach dieses Bewusstsein, was auch in den Bio-Food-Geschichten ja auch ist. Also das Bewusstsein da ist, ach ja, mein Huhn ist auf der Weide und nicht in der Legebatterie. Gleichzeitig denke ich schon, dass über die Start-up-Szene sehr viel Neuerung kommt, weil die einfach nicht so in diesen starren Abläufen drin sind. Und es gibt super tolle Labels, die eben auch zum Beispiel CO2-neutral produzieren. Also es gibt richtig tolle neue Sachen, die eben nicht nur Fairtrade, sondern eben auch ökologisch arbeiten. Um einen zu nennen, Kuschel ist ein junges, neues Unternehmen. Die haben den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen und die verkaufen Handtücher, nachhaltige Handtücher. Und wenn du da ein Produkt kaufst, dann kaufst du gleichzeitig auch die Gewissheit, dass 2 Bäume dafür gepflanzt werden. Also solche Ideen finde ich einfach toll, um weiterzukommen, um einfach die Industrie nochmal auf neue Wege zu bringen. Genauso fördert die EU momentan ein Riesenprojekt mit 6 Millionen Euro, und zwar über Circularization. Das heißt, das ist ein Konsortium, da sind mehrere Unternehmen drin, Adidas, H&M zum Beispiel, unter anderem aber auch andere Firmen, die eben die Fasern herstellen. Und da geht es darum, über 3 Jahre lang Entwicklungen zu machen, die eben den Kreislauf praktisch über Fasernherstellung übers Recycling machen. Und die Bekleidungshersteller haben sich dann eben verpflichtet, aus diesen Fasern die Stoffe, die dann gewebt werden, dann auch Kleidung anzubieten und den dann wieder zurückzuführen in den Kreislauf.
Die EU-Kommission will ja, dass die Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche zur Norm, zum Mainstream wird. Wäre da nicht einfach auch Secondhand die Lösung?
Ja, es gibt ja auch die Überlegung, dass man... Warum ist Secondhand-Bekleidung nicht weniger besteuert zum Beispiel? Also man könnte auch daran rumschrauben, dass man Begehrlichkeiten auf anderen Wege schafft. Oder warum werden Firmen nicht für langlebige Kleidung belohnt? Also man kann so an so vielen Stellschrauben arbeiten. Wichtig ist nur, und das ist natürlich dann leider immer das letzte i-Tüpfelchen, der Preis. Und da bin ich einfach der Meinung, sollten wir uns alle in uns gehen und dann uns die Frage stellen, muss ich dieses Teil für 3 oder auch für 10 Euro haben? Hinter jedem Kleidungsstück steckt ein Mensch, der das für uns genäht hat.
Monique, nach deinem Projekt 1 Jahr lang keine neue Kleidung zu kaufen, was hast du dir für 2021 vorgenommen?
Für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich meinen Kleiderschrank entrümple beziehungsweise Sachen verkaufen werde und den Erlös dieser Kleidungsstücke würde ich dann gerne gemeinnützigen oder auch klimafreundlichen Projekten zukommen lassen. Das wird nicht viel sein, aber ich habe gedacht, Kleinvieh macht auch Mist und ich möchte meinen Beitrag leisten.
Vielen Dank, Monique Plönnix, für das sympathische Interview. Fällt euch das schwer, auf neue Modetrends bewusst zu verzichten oder lieber einen nachhaltig und fair produzierten Pullover für 100 Euro anstelle von 3 Billigprodukten zu kaufen? Denn klar, der Pullover aus Holzfasern zum Beispiel kostet mehr. Da sind wir tatsächlich bei 100 Euro, auch ohne fettes Designerlabel. Ich für mich persönlich denke schon, dass sich Umdenken dafür uns alle letztlich doppelt und dreifach lohnt. Aber klar, ich schlucke auch, wenn ich manche Preise so sehe, gerade als Mutter von 3 Kindern. Vielleicht gewöhnt man sich dran? Wie auch immer, bis Ende des Jahres sollen von der EU-Kommission klare Vorgaben für eine nachhaltige Textilindustrie kommen. Und auch da spielen wir Verbraucher eine Rolle. Es heißt, wir wollen ändern, wie die Produkte konsumiert und produziert werden. Sie sollen recycelbar, reparierbar und langlebiger werden. Was meint ihr? Wie kann das funktionieren? Und seid ihr bereit, dann auch mehr für eure Kleidung auszugeben? Schreibt mir in der Euronet Plus Community über Facebook oder Instagram. Lasst gerne auch eine Sprachnachricht da. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge in 2 Wochen. Freue mich auf euch.